Winfried hatte die grandiose Idee, ich solle meine Predigtreihe zum Thema Erneuerung, die 2004 begonnen hat, doch mit einer Zusammenfassung abschließen. Notgedrungen musste ich mich dann mit all meinen Predigten nochmal beschäftigen. Habt ihr mal versucht, so aus 15, 16 Predigten eine Zusammenfassung zu machen? Man könnte da sicher, ja, ellenlang, und man könnte sicherlich 5 verschiedene machen, mit ganz verschiedenen Aspekten. Ich habe mich dann bemüht, mein Manuskript zu erstellen und bin dann seit, weiß ich nicht, 5 oder 6 Wochen damit beschäftigt, das zusammenzustreichen. Ich habe Herbert gebeten, heute meinen Predigttext zu lesen. Dadurch habe ich schon mal ein bisschen Zeit gespart. Schönen Dank dafür. Das ist der Grundgedanke, unter dem ich die Zusammenfassung stellen will. Römer 6. Viele Christen bemühen sich redlich, der Sünde zu sterben. Sie bemühen sich damit, etwas zu tun, was bereits geschehen ist. Das ist eigentlich traurig, wenn man sieht, dass freie Christen diese Grundüberzeugung, diesen Dank für das, was Jesus für sie getan hat, nicht frei leben. Wir sollten verstehen, dass wir nicht mehr Leibeigene sind, dass der Leibeigene in uns gestorben ist, und von der Tatsache ausgehen, dass wir für die Sünde tot sind. Aber als wiedergeborene Christen müssen wir mit der Möglichkeit leben, zu sündigen, aber zu sündigen, ohne wieder in die Leibeigenschaft der Sünde zu geraten. Nicht die Sünde ist tot, das steht nirgendwo in der Bibel, sondern unsere Verpflichtung, unsere Stellung, unsere Beziehung zu ihr ist gestorben. Das steht in Römer 6, in den Versen 2, 10 und 11. Und dass wir diese Wahrheit glauben, akzeptieren, verinnerlichen, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, das ist Voraussetzung für persönliche Erneuerung. Glaube ohne diese Sicht wird das Krampf sein, lebenlanger Krampf. Errettet und doch nicht glauben können. Auf der Grundlage dieses Verständnisses von Römer 6, denke ich, habe ich versucht, in den vergangenen Jahren klarzumachen. Es tut mir leid für die Gäste oder den Gast, der heute Morgen da ist, die das nicht mit hat. Und so gibt es heute Morgen keine Predigt, wie das allgemein bei mir ist, mit vielen Beispielen, wo ich versuche, ein bisschen lebendig rüberzubringen, sondern die Zusammenfassung, wenn sie nicht ausufern soll, muss ich etwas auf die Fakten beschränken. Problemgebiete in unserem Leben aufspüren und an Veränderung gehen. Das ist Erneuerung. Da steht das seit vielen, vielen Jahren. Und was ist Erneuerung anders als Heiligung? Wir suchen immer, was ist denn Heiligung? Oh Mann, da sind wir errettet. Aber sind wir wirklich Heilige? Ich weiß, ich war noch Glied der katholischen Kirche, als eine Schwester mal sagte, na ja, ich muss ja nicht gerade eine Heilige werden. Und ich sagte ihr, wirst du aber müssen, weil wenn du nicht Heilige wirst, wirst du nicht in den Himmel kommen. Also dieses Entsetzen, und selbst der Priester konnte mir in dem Punkt nicht folgen. Ich habe ja einen Brief, da habe ich in einer der Predigten vorgelesen, eine Predigt zur Situation, wie viele Geschwister es wohl sehen und auch nachvollziehen. Da schreibt jemand: Liebe Schwester, lieber Bruder, schon lange wollte ich mit dir etwas wie ein wichtiges Anliegen besprechen. Ich möchte dir sagen, wer und was du nach meinem Urteil bist. Das fängt schon mal gut an, ne? Wenn jemand uns erzählen will, wer wir sind. Ich kenne dich aufgrund vieler Erfahrungen und Erlebnisse, die ich mit dir machte. Du nennst dich Christ und behauptest, Gott habe dich durch Jesus Christus erlöst und dein Leben erneuert. Ich stimme zu. Im geistlichen und menschlichen Bereich geschah da etwas. Aber nach meiner Ansicht ist dieser Eingriff mager ausgefallen. Du erschrickst ja manchmal selber über all das Böse und Absurde, das dir noch in den Sinn kommt. Hör mir gut zu. So fängst du meistens dann an, ne? Hör mir gut zu. Wenn du zu Gott gehören willst, dann musst du endlich etwas unternehmen, um besser dazustehen. Deine Bekehrung zu Gott und die Sündenvergebung durch einen, der vor langer Zeit am Kreuz gestorben ist, das ist nur ein Anfang. Leistungen und gerechte Taten werden deshalb von dir erwartet und gefordert. Du musst Versuchungen, Verführungen und der Sünde ausnahmslos widerstehen können. Was zählt, ist das, was du für Gott tust und leistest. Ich weiß, du fühlst dich öfters überfordert und manchmal betrogen mit diesem Leben als Christ. Nun, das gehört dazu. Ich weiß, du denkst und fühlst, dass noch immer etwas zwischen dir und Gott ist und dass du keinen freien Zugang zu ihm hast, obwohl du in der Gemeinde hörst, dass Jesus alles neu macht und du schon oft Buße getan hast und dich für ihn eingesetzt hast. Ich frage mich auch, wo dieses neue Leben bei dir ist. Glaube mir, du bist nicht von Gottes Gnade umgeben, sondern von deinem Tun und vom Schicksal abhängig. Die eigentliche Realität in diesem Leben ist doch Bedrohlichkeit und Ungewissheit. Das ist deine Situation. Das ist deine Identität. Damit musst du fertig werden. Nun weißt du, wer und was du bist und wo du stehst. Es grüßen dich Satans Lügen, deine Fantasie und deine Gefühle. Wie sieht dagegen, wenn das nicht die Wahrheit ist? Wie sieht denn die biblische Realität aus? Weil ich mich bei der Fülle des Stoffs kurz fassen will und nicht ablenken will, habe ich darauf verzichtet, das mit dem Beamer an die Wand zu werfen. Aber es lohnt sich, das mal nachzulesen. Biblische Realität ist, deine Verurteilung und Verdammung ist aufgehoben. Stammt nicht von mir, wie alles, was nachfolgt, nicht. Ich sage dann, wenn Ende der Zitate ist. Galater 3, Vers 13. Du gehörst Gott. 1. Korinther 6, 20. Gott hat dir alles vergeben. 1. Johannes 1, 7. Du bist versöhnt mit Gott. 2. Korinther 5, 18. Du hast Frieden mit Gott und stehst in seiner Gnade. Römer 5, Vers 1 und 2. Gott ist durch den Heiligen Geist bei dir. Johannes 14, Verse 15 bis 16. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Römer 8, 33. Jetzt kommt's. Du bist ein Kind Gottes. Galater 4, Verse 4 bis 7. Du hast noch die Möglichkeit zu sündigen, aber Gott will dir vergeben, sobald du die Sünden vor ihm bekennst. 1. Johannes 2, 1 und 2. Müssen wir uns noch mehr eintrichtern? Das ist die Realität. Und nicht Verzweiflung, nicht Krampf. In der ersten, der abgeschlossenen Heiligung, Rechtfertigung, wird jeder Christ mit der neuen Rechtsbeziehung der Kindschaft beschenkt. Wenn das in unsere Herzen reingehen würde, dass wir einen neuen Rechtsstand haben, Kinder Gottes sind. Auch Kinder sind nicht immer lieb und artig und gehen immer den Weg, den die Eltern für sie vorgesehen haben. Nur dieser Vater weiß den richtigen Weg. Wir glauben ihn manchmal nicht. In der zweiten, und da geht es ja um noch andauernden Heiligung, Erneuerung, geht es darum, diese neue Beziehung, dass diese neue Beziehung unser Leben bestimmt, unser Reden bestimmt, unser Verhalten verändert. Es geht um Erneuerung von innen nach außen. Alle Versuche, das andersrum zu tun, können nicht greifen. Unsere Motivation, unser Beweggrund ist die Erkenntnis, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir unserem Vater gefallen wollen. Nicht, dass wir uns den Himmel verdienen wollen. Nicht, dass wir vor anderen Menschen besser dastehen wollen, sondern die Erkenntnis, ich bin Gottes Kind und ich liebe meinen Vater und ich möchte ihm gefallen. Das ist der Grund, warum ich mich bemühe. Darum geht es, auszuleben, was wir schon sind. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Erinnern wir uns, Veränderung beginnt immer bei dem, der Veränderung wünscht. Bei ihm selbst und da wiederum in seinem Innersten. Da kann er nach außen reden, was er will, da kann er hier stehen, da kann er in Gesprächen den großen Zampano machen, da kann er den Heiligen spielen, da kann er den Demütigen machen. Das sind Äußerlichkeiten. Veränderung beginnt ganz drinnen bei unserem eigenem Ich. Die ich-betonte Forderungshaltung in der Gesinnung, in unserem Herzen, ist die Wurzel für Streit, Spaltungen und Trennungen. Die Habsucht will dich und mich, will unsere Gemeinde in oft frommer Verbrämung aufmischen. So ein Zeichen für Streit, für Habsucht ist immer, wenn man merkt, hier will jemand etwas aufmischen. Er will nicht heilen, er will nicht geschwisterlich arbeiten, er will aufmischen. Action. Der Mensch, der nicht mehr Gott in Gott sein Ziel sieht, seine Erfüllung hat, sucht die Erfüllung bei sich selbst. Daran sollten wir die Geister prüfen. Ist das, was du hier machst, weil du in Gott dein Ziel, deinen Sinn, deine Erfüllung hast? Oder ist das deine Habsucht, deine Geltungssucht? Letztlich erhebt er sich selbst zu einem Abgott. Wir haben das leider auch von dieser Stelle gehört. Habsucht, die Götzendienst ist, Kolosser 3, 5. Und wie sieht das in der Praxis aus? Könnte man ja viele Gebiete nehmen, aus Familie, aus Berufsleben. Ich nehme eine aus dem Gemeindeleben. Erstens die Grundannahme in meinem Herzen, in meinem Innersten. Ich weiß, was die Gemeinde braucht und was sie lehren muss. Darum, deshalb muss man auf mich hören. Ich fühle mich von Gott gebraucht. Ganz typisch, da gibt es Visionen, da gibt es Träume, da gibt es direkte Eingabe von Gott im persönlichen Gespräch. Man kennt seinen Geruch, man kennt seine Stimme. Aus diesen Ansichten folgt zweitens das Ziel. Ich werde die Gemeinde unter Druck setzen, bis ich meine Vorstellung von ihr durchgesetzt habe. Und daraus folgt drittens die Frucht dieses Verhaltens. Parteiung, Streit, Machtkämpfe, Spaltung, Trennung. Das ist gewiss keine sinnvolle Erneuerung. Wahre Erneuerung vollzieht sich meines Erachtens auch in drei Schritten. Der erste Schritt wäre oder ist, ich muss mich für Gott, für sein Wort, Jesus, und schriftlich niedergelegt in den Heiligen Schriften. Ich muss mich dafür entscheiden und dies durch die Taufe dokumentieren und mich in schwierigen Situationen daran erinnern. Nicht daran, sondern daran erinnern, ich bin Gottes Kind. Der zweite Schritt, ich will meinem Vater gefallen. Ändere deine Motivation, sofern sie noch nicht diese ist. Das, was uns in Bewegung setzen sollte, das, was uns veranlassen sollte, etwas zu tun, etwas zu erneuern und zu heiligen, ist hierin zu finden. Wohl wissend, dass das, und das macht den Spannungsbogen aus, kein einmaliger Schritt ist, sondern ein lebenslanger Prozess. Epheser 4,15 schreibt davon: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allen hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir sind nicht Christus. Wir wollen ihm ähnlicher werden, alter Christusse werden. Wir wollen zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist. Aber seine Gottheit für uns zu beanspruchen, das ist der Antichrist. Und wenn wir diese Gesinnung geändert haben, Erneuerung gemacht haben in uns, bei uns selber, dann folgt daraus der dritte Schritt. Kann nicht anders sein, die Tat. Hartes, geduldiges, ausdauerndes Training. Das ist nicht, jetzt habe ich meine Gesinnung geändert, jetzt bin ich endlich der richtige Christ, jetzt bin ich Gottes Sohn, jetzt muss ich euch mal erzählen, was ihr zu tun habt. Sondern ausdauerndes Training. Ich bin nicht euer Training, das ist Trainer, dass ich euch trainiere, sondern mich selbst trainieren, mein Leben lang. Dafür gibt es dann erfahrene Trainer. Den größten, perfektesten, den ich kenne, das ist Jesus selbst. Und als Trainingsanleitung haben wir ein schönes, dickes Buch. Das ist die Bibel, sein Wort. Das sind Älteste, die wir in Anspruch nehmen können, die wir um Rat fragen. Das sind Geschwister. Das sind glaubenserfahrene Freunde und Bekannte. Und das Trainingsprogramm, das ist umfangreich. Aber ich glaube, mit einem fängt es an. Nicht damit zu sagen, ich weiß, was ist. Wenn ihr gegen mich sündigt, kann nur ich. Das hat jemand gesagt. Wenn jemand gegen mich sündigt, kann das niemand vergeben, außer ich selbst. Das ist das glatte Gegenteil von dem, was das Wort sagt. Sondern, ich hoffe mal, die meisten beten es jeden Tag. Und vergib uns unsere Schulden. Jetzt kommt's. Wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das ist ein lebenslanges Glaubensprogramm. Glaubt ja gar nicht, wie schwer das ist. Und immer wieder, das machst du mit mir nicht noch einmal. Wie bei jedem Trainingsprogramm gibt es natürlich auch Übungseinheiten, an denen wir immer wieder scheitern. Das ist ganz normal, sollte man so gar nichts vormachen. Manchmal fällt man dabei wortwörtlich auf die Nase. dann gilt nur eins: nicht liegen bleiben. Aufstehen. Sich helfen lassen. Sich helfen lassen von Jesus, der uns beim Vater vertritt, wieder unser Trainingsprogramm aufzunehmen. Im 1. Johannes, in Kapitel 2, in den Versen 1 und 2, schreibt Johannes: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Zwei Anmerkungen zum Schluss. Geht ja doch schon, ne? Fast noch in der Zeit. Erstens, nur du selbst kannst anwenden, und ich selbst, wozu meine Predigtreihe anregen wollte. Kein Sportler kann für andere üben. Wir haben es heute Morgen noch besprochen mit Jan. Man könnte das vielleicht mal machen, jemanden hinschicken, die Goldmedaille abgassieren und sagen, der ist für mich gelaufen. Wird wahrscheinlich relativ schnell aberkannt, diese Goldmedaille. Kein anderer kann für dich üben. Und etwas, das mich wirklich tief bewegt, noch mehr als diese praktischen Übungen, hilft eins. Und da frage ich schon jeden Einzelnen und die Gemeinde insgesamt: Welchen Stellenwert hat das Gebet in deinem Leben, in unserem Leben? Ich möchte das jetzt nicht näher ausführen. Es gibt schon Gründe, warum mich das besonders bewegt. In unserem Gesangbuch, in der Nummer 314, gibt es ein Lied, das heißt: Welch ein Freund ist unser Jesus! Oh, wie hoch ist er erhöht! Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihm suchen im Gebet. Es hat noch drei weitere Strophen, vielleicht singen wir das ja. Und zweitens fragen wir uns als Gemeinde: Sind wir ein Fitnesscenter für Glaubensschüler? Und was müssen wir tun, um eins zu werden? Ende der Veranstaltung. Danke.